HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall. Now the wall is $10 billion to $12 billion if I do it. If these guys do it, it'll end up costing $200 billion.
Security fence.
Die Schutzmauer zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten werde weitergebaut.
We'll continue to be built.
We'll continue discuss.
Wir werden mit Israel weiter darüber reden, ob dieser Zaun das richtige Signal aussendet.
The fence sends the right signal.
We will use the best technology, including above and below ground sensors.
Döntést hoztunk arról, hogy fizikailag meg kell erősíteni.
Wir haben entschieden, dass der Grenzzaun an der ungarisch-serbischen Grenze verstärkt werden muss. Die Grenze kann nicht mit Blumen und Plüschtieren verteidigt werden.
Sie können die Grenzen nicht schließen. Wir konnten in Ungarn besichtigen, was dabei herauskommt, wenn man einen Zaun baut. Das wird nicht klappen.
On day one, we will begin working 100%. An impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Well, nobody builds walls better than me, believe me.
Niemand baut Mauern besser als ich, hat Donald Trump gesagt, der nächste Präsident der gespaltenen Vereinigten Staaten. Wir haben es gerade noch mal gehört. Im Wahlkampf meinte er damit eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, um illegale Einwanderer von den USA fernzuhalten. So wie Mauern immer fernhalten sollen, die anderen von uns und uns von den anderen. Niemand baut Mauern besser als ich, sagt also Donald Trump. Dabei hat er doch dem politischen Establishment in den USA unterstellt, eine Mauer gegen das amerikanische Volk errichtet zu haben. Eine Mauer, die er nun mit seinem Wahlsieg eingerissen haben will. Es gilt eben der Satz, nur meine Mauer ist eine gute Mauer. Aber Mauern behindern die Sicht auf beiden Seiten. Und wer andere aussperrt, der sperrt zugleich die Wirklichkeit aus oder sich selbst aus der Wirklichkeit. Ihr bleibt draußen, von Menschen und Mauern, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wir schauen auf steinerne und betonierte, wir schauen aber auch auf geistige Mauern, auf die Mauern, die wir in unseren Köpfen errichten. Wir wollen wissen, was sie anrichten, diese Mauern, die steinernen, die unübersehbar sind und die geistigen, die wir oft gar nicht bemerken. Mauern zu errichten ist die bequemste Art, uns dem zu entziehen, was wir nicht haben wollen. Das hat Max Frisch bereits vor 70 Jahren den Kaiser von China sagen lassen, in dem Theaterstück Die chinesische Mauer. Ein Stück, das Max Frisch im Untertitel als eine Farce bezeichnete.
Es gibt auf dieser Welt nur noch eine einzige Ordnung, unsere Ordnung, die wir nennen die große Ordnung und die wahre Ordnung und die endgültige Ordnung. Fürchtet euch nicht vor der Zukunft, meine Getreuen, denn so wie es ist, wird es bleiben. Wir werden jede Zukunft verhindern. Ich werde die Zukunft verhindern. Ich werde eine Mauer erbauen. Eine Mauer ist eine Mauer. Und darum sage ich, wir bauen sie. Morgen schon, heute schon, gestern schon. Eine Mauer, die uns vor jeder Zukunft schützen wird, sage ich. Und was drinnen wohnt, das ist die Republik, die Freiheit, die Kultur. Das sind wir.
Das sagt der chinesische Kaiser Qin Shi Huangdi in dem Theaterstück Die chinesische Mauer von Max Frisch. Donald Trump, der nächste Präsident der USA, sagt, ich werde eine große, große Mauer an unserer südlichen Grenze bauen und ich werde Mexiko für diese Mauer bezahlen lassen, so hat er es im Wahlkampf formuliert. Eine 15 Meter hohe Betonmauer schwebt ihm vor, um eine Grenze zu verstärken, die schon jetzt durch meterhohe Stahlzäune gesichert ist. Und die übrigens auch nach innen wirkt, in die Vereinigten Staaten hinein. Die beiden Schweizer Filmemacher Stephanie Barbet und Luc Peter haben für ihre Fernsehreportage Broken Land mit 7 US-Amerikanern gesprochen, die an der Grenze zu Mexiko leben und die zusätzlich zu dieser Grenze auch ihre eigenen Häuser sichern, sie aufrüsten und abschotten, angesichts vorbeiziehender Einwanderer, die es illegal über die Grenze geschafft haben. Am Montag ist diese Reportage in Dreisat ausgestrahlt worden und wir präsentieren einen Auszug daraus.
Well, this is disgusting, and it's the truth.
Nun ja, es ist eklig, aber es ist die Wahrheit. Es ist wahr und eine Tatsache, aber ich weiß nicht, wie die Leute, die das hier sehen, darauf reagieren werden. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht herausschneiden wollen. Es kommt daher, dass Sie riechen. Eine Gruppe von Ihnen kann hier vorbeikommen und wenn ich dann 5, 10 oder gar 15 Minuten später vorbeikomme, kann ich Sie immer noch riechen. Der Geruch liegt in der Luft. Den müssen Sie loswerden. Sie werden viele Parfums finden. Axe ist besonders beliebt. Daneben gibt es noch die Leute aus dem Nahen Osten, die wegen ihrer Ernährung genauso schlecht riechen. Genauso streng, aber anders. Man kann es unterscheiden. Sie riechen anders als die Mexikaner. Neben unserem Bett bewahren wir Waffen auf. Meine Frau ist klein. Auf ihrer Bettseite liegt eine Ruger. Sie hat kleine Hände, deshalb hat sie eine sehr kleine Waffe. Es ist eine 380er. Momentan ist sie mit panzerbrechender Munition geladen. Die Kugeln durchschlagen kugelsichere Westen. Es ist also eine äußerst wirksame und tödliche Waffe. Wir benutzen integrierte Laser. So muss man nicht zielen. Das hilft einem nachts. Ich habe das Gleiche bei meiner Glock. Sie sehen den roten Punkt auf sich und wissen, dass man es ernst meint. Als nächstes wird eine Kugel genau dort einschlagen, wo dieser Punkt ist.
Da drüben wurde 1998 Alex Kerpnick getötet, einer meiner Leute. Er wurde genau dort von einem Drogenschmuggler erschossen. Die Kugel trat im Hinterkopf wieder aus. Er hatte gezögert. Wenn die Waffen gezogen werden, darf man nicht zögern. Man muss tun, was man tun muss.
Vor 30 Jahren gab es noch keine Probleme wegen der Grenze. Dann begannen die Einwanderungen. Sie fingen an, die Zäune aufzuschneiden und in der Folge begann der Grenzschutz damit, allen hinterherzujagen. Jetzt bringt er genauso viel Unruhe wie die Illegalen. Also wie auch immer, das beeinträchtigt die Landwirtschaft. Es gibt immer wieder Probleme auf der Ranch. Menschen oder Fahrzeuge, auf die Jagd gemacht wird. Es sind sowohl der Grenzschutz wie die Illegalen.
Es ist nicht rassistisch, seine Grenze schützen zu wollen. Wir wissen nicht, wer sie überquert. Wir wissen nicht, ob sie Bomben dabei haben oder Mörder sind oder sonst was. Darum gibt es Grenzen, um das zu kontrollieren. Wenn sie sagen, dass die Grenze sicher sei, ist das Schwachsinn. Sie ist außer Kontrolle.
Ein Auszug aus der Fernsehreportage Broken Land von Stephanie Barbet und Luc Peter, am Montag ausgestrahlt in Dreisat. Stefan Richter, Chefredakteur und Herausgeber des Online-Magazins The Globalist. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Auch Unterstützer von Donald Trump, die an dieser Grenze leben und dort Politik machen, sagen, dort eine Betonmauer zu bauen, wie Trump das angekündigt hat, sei nicht nur teuer und langwierig, sondern vor allem reine Symbolpolitik. Was meinen Sie, wird Trump die Mauer trotzdem bauen und sei es aus symbolpolitischen Gründen?
Also um den schönen Max Frisch wieder aufzugreifen, dann glaube ich, Trump, der jetzt zwar nicht der Kaiser von China, aber der Kaiser von Amerika geworden ist, weiß den Unterschied zu schätzen, dass er jetzt nicht mehr Baulöwe ist, sondern Präsident und dass man eines im Wahlkampf sagt, um gewählt zu werden und danach doch etwas vernünftiger agieren muss, wenn man die gesamte Verantwortung für die USA hat. Wenn wir uns dieses Segment gerade angehört haben, dann wird natürlich deutlich, dass diese Djangos mit ihren Waffen und Cowboy spielend etwas symbolisieren, was ich in Amerika immer wieder gesehen habe, dass die Amerikaner doch ein sehr furchtgetriebenes Volk ist. Das erscheint uns manchmal aus der Ferne nicht so. Und dann gibt es natürlich die alten Mechanismen, die wir auch aus der dunklen deutschen Geschichte noch sehr gut kennen, dass die da unten vor allen Dingen noch weiter nach unten treten, weil sie nie glauben, dass sie oben irgendetwas ausrichten können in der gesellschaftlichen Struktur. Der wichtige Punkt aber ist, dass also ich nicht glaube, dass Trump diese betonartige Mauer bauen wird, aber sie auch nicht bauen muss. Denn immerhin leben wir in der IT-Gesellschaft und es gibt in Amerika schon seit langem eine Pflicht, nach der Arbeitgeber jeden, der bei ihnen eine Anstellung bekommen möchte, eigentlich nach einem System, was sich auf Englisch E-Verify, also elektronische Verifizierung nennt, nachfragen müssen, ob das ein legal registrierter, entweder Amerikaner oder Ausländer ist, der also eine Arbeitserlaubnis hat. Pikanterweise haben das in der Vergangenheit immer die Handelskammern, die landesweit in den USA sind und als ein Kernverbündeter konservativer Republikaner gelten, das verhindert, weil die natürlich immer möglichst günstige Arbeitskräfte in einer gewissen Grauzone haben wollten. Und wenn Donald Trump also jetzt modern sein will und vor allen Dingen auch die Blue-Collar-Workers, die ihn doch sehr gewählt haben in den ganzen Staaten Wisconsin, Pennsylvania, Ohio und so weiter, die alle ihre Stahl- und andere Jobs verloren haben, wenn er die zufriedenstellen will, dann kann er das eigentlich auf die Art und Weise tun, dass er sagt, wir werden jetzt nur die bestehenden Gesetze endlich anwenden. Das Pikante politisch dabei ist, dass er sich natürlich dann gegen einen seiner Kernverbündeten richten müsste, nämlich diese konservativen Geschäftsleute und Verbände, wobei meine Vermutung wäre, dass er das tun wird, denn ab jetzt gilt ja für ihn nur noch, dass er wiedergewählt werden will und dazu muss er natürlich die Wähler halten und nicht allzu sehr darauf aufpassen, dass rechte Weggefährten wie die Handelskammern dann weiter permanent mit ihm happy sind. Und das wird eine sehr interessante Frage, ob diese Mauer also faktisch über IT-Instrumente und elektronische Verifikation dann letzten Endes faktisch in Kraft tritt, ohne dass das irgendwelche Mauernwüsten gibt, die aber keinen Sinn machen.
Nun hat Trump ja im Wahlkampf auch angekündigt, sinngemäß zumindest eine Mauer einrennen oder einreißen zu wollen, nämlich die Mauer, die in seinen Augen und offenbar auch in den Augen vieler seiner Anhänger das politische Establishment in Anführungsstrichen errichtet habe. Wenn es diese Mauer tatsächlich gibt, dann scheint er sie mit diesem Wahlsieg tatsächlich eingerissen zu haben. Man könnte aber auch sagen, Trump hat diese Mauer wie ein trojanisches Pferd überwunden. Jetzt wird er vom Weißen Haus aus alles umkrempeln können, aber im Grunde ist er jetzt selbst ja jenseits dieser Mauer und gehört zu dem Establishment, das er so bekämpft hat. Wie sehen Sie das?
Er gehörte immer dazu. Er hat das auch ehrlich gesagt im Wahlkampf. Er hat gesagt, ich habe alle Schmuddeleien und alle Insider-Deals, die das Establishment immer macht, selber ausgeführt. Daher bin ich auch derjenige, der weiß, wie man das überwinden muss. Und ich muss Ihnen ehrlich eines sagen, obwohl ich sicherlich kein Konservativer bin, sondern in Amerika als weit links stehend gelten würde, war Trump an der Stelle ehrlicher als die Clintons das jemals gewesen sind, denn die haben alle diese Schmuddeleien immer gemacht und hochheilig getan. Und Trump hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Schmuddeleien unternommen hat und damit jetzt aufräumen will. Und nochmal, die Kernfrage für ihn bleibt ja, wenn er jetzt nicht wirklich etwas für die untere Mittelschicht tut und die normale Mittelschicht, denn die Kernzahl ist folgende, dass seit 1979 bei all den glorreichen Zeiten, die der amerikanische Kapitalismus mit immer höherem Reichtum und Milliardären geschaffen hat, der Durchschnittsamerikaner auf einer Nettobasis $29 mehr in der Tüte hat pro Jahr, als er das eben wirklich Ende der 70er Jahre gehabt hat. Und das ist die gesamte Clinton-Zeit und so weiter. Und die Clintons haben das immer hochgeredet. Und am Ende ist in der Lohntüte für die Menschen nicht viel übrig geblieben. Trump wird das auch nicht alles ändern können. Aber zumindest hat er jetzt schon mal gesagt, dass er versuchen will, ehrlich zu sein. Und ich glaube, die Nerven sind in den USA so blank, dass es schwer wird für ihn, wenn er eine vernünftige Bewegung aufrechterhalten will, was sein Ziel ist, das nicht weiter fortzuführen. Und ich glaube daher, dass er eher ein Verhältnis zu den Amerikanern aufbauen wird, wie das damals Franklin Delano Roosevelt getan hat mit seinen Fireside-Chats, also ein bisschen so von Washington aus reden zum Volk. Ich glaube, das gibt wirklich, das passt zu seinem Temperament, das würde in eine politische Strategie passen, die ihm Chancen auf eine Wiederwahl gibt. Denn wenn er das nicht tut, diesen Schritt über den Jordan zu machen und diese Mauer einzureißen, die er beschrieben hat, dann wird er ein sogenannter One-Term-President, dann geht der Schuss nach hinten los, denn er hat ja enorm viele Versprechungen gemacht. Und wenn er nur 20% von denen umsetzen will, muss er in etwa der politischen Strategie folgen, die ich eben dargelegt habe.
Kurz zum Schluss, Herr Richter, wie sieht's mit der Mauer aus, die viele jetzt vermuten, dass sie entstehen wird zwischen den USA und ihren Verbündeten? Also Sonja Mikic vom WDR hat gestern in ihrem Tagesthemenkommentar gesagt, dieses deutsch-amerikanische Verhältnis läuft jetzt raus, möglicherweise wir gegen die da drüben. Wie viel Abgrenzung ist da zu erwarten, gegenseitige Abgrenzung zwischen den USA und Deutschland und Europa auf der anderen Seite?
Sonja Mikic ist eine sehr kluge Frau, ich schätze sie auch sehr, aber ich glaube, dass man das aus der Perspektive angucken muss, was sind denn die Optionen der Amerikaner? Die können ja, wenn sie Europa gute Nacht sagen wollten, können sie ja nicht schlecht den Chinesen andienen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Das bei den Russen zu tun, das würde ein tierisches Zuschussgeschäft werden, denn denen geht's wirtschaftlich nun auch alles andere als gut. Ich glaube, wir Europäer sollten das machen, was man auf Englisch abwarten und Tee trinken nennt. Das heißt, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird oder wie es im Moment erscheint. Und ich glaube, wir Europäer sollten sehr viel mehr Zutrauen in unsere eigenen Fähigkeiten haben und eines sehen, welche Schwierigkeiten wir auch immer haben. Die Amerikaner haben mindestens so große Schwierigkeiten. Es gibt kein Unterjochungsverhältnis mehr. Wir sollten das Verhältnis auf Augenhöhe gestalten und auch stolz auf das sein, was wir täglich an sozialen Problemen bearbeiten. Da haben die Amerikaner von uns noch viel zu lernen und viel aufzuholen. Und das ist die Mission des Donald Trump. Und von daher stehen wir gar nicht so im Dunkeln da.
Stefan Richter, Chefredakteur und Herausgeber des Online-Magazins The Globalist. Vielen Dank. Wahlergebnisse wie das Ergebnis der jüngsten Präsidentenwahl in den USA zeichnen wie auf einer politischen Landkarte nach, welche Mauern seit der vorigen Wahl im Land entstanden sind, errichtet wurden oder sich verschoben haben. Der französische Soziologe Didier Eribon hat eine solche Verschiebung ganz persönlich in seiner engsten Umgebung erfahren und er schildert sie in seinem Buch Rückkehr nach Reims. Dort in der Stadt Reims ist Eribon aufgewachsen als Kind einer Arbeiterfamilie. Noch bis in die 90er Jahre haben seine Verwandten immer nur kommunistisch gewählt. Heute allerdings, so stellt er bei seiner Rückkehr fest, stimmen sie, im Geheimen jeder für sich, aber im Ergebnis geschlossen, für den rechtsextremen Front National. Aber Eribon gesteht sich ein, dass auch er Heimlichkeiten hat, ja, dass er unterbewusst eine Mauer neben sich hochgezogen hat, weil er als renommierter Soziologe in Paris seine soziale Herkunft verleugnet hat.
Schon seit einer Weile, seitdem ich meine Rückkehr nach Reims in Angriff genommen hatte, kam ich von einer Frage nicht mehr los. Ganz deutlich wurde sie mir in den Tagen nach der Beerdigung meines Vaters, nachdem ich mit meiner Mutter einen Nachmittag lang Familienfotos angeschaut hatte. Warum habe ich, der ich so viel über Mechanismen der Herrschaft geschrieben habe, kaum etwas zur sozialen Herrschaft geschrieben? Und warum habe ich, der ich dem Schamgefühl im Prozess der Emanzipation und Unterwerfung eine so große Bedeutung beigemessen habe, so gut wie gar nichts zur sozialen Scham geschrieben? Ich dürfte die Frage sogar in diesen Worten formuliert haben. Warum bin ich, der ich so große soziale Scham empfunden habe, Herkunftsscham, wenn ich in Paris Leute aus ganz anderen sozialen Milieus kennenlernte und sie über meine Klassenherkunft entweder belog oder mich zu dieser nur in größter Verlegenheit bekannte, warum also bin ich nie auf die Idee gekommen, dieses Problem in einem Buch oder Aufsatz anzugehen? Sagen wir es so. Es war mir leichter gefallen, über sexuelle Scham zu schreiben, als über soziale.
Das schreibt der Soziologe Didier Eribon in seinem autobiografischen Buch Rückkehr nach Reims. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag über Menschen und Mauern nach dem Motto »Ihr bleibt draußen«. Professor Astrid Nunn, Professorin für vorderasiatische Archäologie am Lehrstuhl für Altorientalistik der Universität Würzburg und Herausgeberin des Buches »Mauern als Grenzen«. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
In der Einleitung zu Ihrem Buch haben Sie geschrieben, dass wenn Menschengruppen einander begegnen, grundsätzlich eins von drei Dingen passiert. Entweder sie beginnen einen Krieg oder sie treten in einen Dialog ein oder aber sie verschanzen sich hinter einer Mauer. Aus welchen Gründen und unter welchen Umständen haben denn Menschen im Lauf der Geschichte damit begonnen, sich hinter Mauern zu verschanzen?
Ja, Menschen haben erstens schon sehr lange Mauern gebaut. Die ersten Mauern, die wir jetzt weltweit kennen, sind über 4000 Jahre alt und sind eben im Vorderen Orient gebaut worden. Und dort sind sie gebaut worden, um sich zu schützen vor Eindringlingen. Und ganz generell bauen Menschen eine Mauer, wenn sie Angst haben oder wenn sie Angst haben, etwas zu verändern oder etwas zu verlieren und eben diese Berührungspunkten nicht oder Kämpfen nicht gewachsen sind oder nicht denken, dass sie nicht gewachsen sind.
Ist das immer die Angst vor militärischer Bedrohung?
Nein, die Bedrohungen sind sehr unterschiedlich und ich glaube, die militärische Bedrohung ist die unwichtigste von allen. Ich würde sagen, historisch gesehen sind doch die wirtschaftlichen Belange eben die wichtigsten. Man hat Angst, dass die Eindringlinge einem was wegnehmen, also Arbeit. Und insofern ist die US-mexikanische Mauer ein sehr gutes Beispiel, weil es da ja auch vor allem um wirtschaftliche Belange geht. Und das ist historisch gesehen auch meistens der Fall gewesen.
Dass zum Beispiel wie in alten Zeiten dann Nomadenstämme irgendwie nicht als passend angesehen wurden, als nicht kompatibel angesehen wurden in den sesshaften Gesellschaften, weil die eben doch völlig anders gelebt haben.
Genau, weil sie völlig anders gelebt haben und weil sie dieses Gefüge, was schon empfindlich gewesen ist in einer Gesellschaft, die auch nicht so reich war in der Antike, dieses Gefüge eben so gestört hätten, dass die sesshafte Gesellschaft in eine Krise geraten wäre. Das war die Angst, ja.
Welche Rolle spielt denn neben allen praktischen Gründen die Überlegung der eigenen Bevölkerung, durch eine Mauer ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln oder auch der Umgebung außerhalb eigene Stärke zu demonstrieren?
Ja, das spielt schon eine große Rolle. Aber ich würde sagen, historisch gesehen, dass die bequemste Lösung ist, das ist die undiplomatischste Lösung und das ist eine Lösung, die sozusagen nicht so viel Mühe oder zumindest nicht so viel politische Mühe verlangt, während diplomatische Beziehungen und eben solche Probleme zu lösen, in dem Fall, wie das auch der Fall wäre zwischen den USA und Mexiko, die sind ja sehr viel längerfristig und sind viel schwieriger und verlangen mehr Einsatz und verlangen mehr Kompromisse. Eine Mauer zu bauen hat etwas Kompromissloses und ist insofern etwas Einfaches.
Aber genauso einfach ist es ja unter Umständen, zumindest grundsätzlich auch, eine Mauer zu übersteigen. Die US-Politikerin Janet Napolitano, zuerst Gouverneurin von Arizona, später Heimatschutzministerin in den USA, hat mal gesagt, zeig mir eine 50 Fuß hohe Mauer und ich zeig dir eine 51 Fuß hohe Leiter. Das deutet nicht gerade auf eine Erfolgsgeschichte von Mauern hin.
Ja, da haben Sie auch völlig recht.
Welche Wirkung haben Mauern im Lauf der Geschichte gehabt? Haben sie ihren praktischen oder symbolischen Zweck eigentlich jemals langfristig erfüllt?
Also nein, langfristig nicht. Also darauf kommt es an. Also historisch gesehen überwiegt der Eindruck der Kurzlebigkeit. Also die meisten Mauern haben einige Jahrzehnte, manchmal auch 100 Jahre gedauert, aber nicht länger. Aber kurzfristig ist es schon so, also genau was jetzt passiert, auch gegen die Flüchtlinge in Europa, Ungarn und so, die Flüchtlinge kommen nicht mehr. Kurzfristig erfüllen die Mauern ihren Zweck schon. Und wenn man jetzt sieht, Mexiko, wenn Trump seine Mauer baut, aber er wird ja 4 Jahre brauchen, das braucht ja eben viel Zeit, so eine Mauer zu bauen und in 4 Jahren ist er hoffentlich ja nicht mehr da, wird seine Mauer eben überhaupt keine Wirkung haben. Die muss ja erst gebaut werden, die Mauer, aber ich muss schon eingestehen, leider, dass kurzfristig die Mauern, alle Mauern ihren Zweck erfüllen, weil sie die Menschen eben doch abhalten.
Aber wenn Sie
halten nicht alle Menschen ab, aber einige.
Aber wenn Sie sagen, langfristig erfüllen sie dann ihren Zweck nicht, woran merkt man das? Woran wird das Scheitern von Mauern langfristig offenbar?
Also das Langfristige, dass die Mauern ihre Bedeutung verloren, das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Und auch wenn ich das jetzt historisch betrachtet, ist wohl der wichtigste Grund eine politische Veränderung, weil sie müssen ja zwei politische unterschiedliche Status haben auf beiden Seiten der Mauern, sonst braucht man ja eine Mauer nicht. Und wenn sich eben die politische Lage vereinheitlicht, was zum Beispiel in Deutschland der Fall gewesen ist, also die deutsche Mauer ist ein schönes Beispiel dafür, eine politische Veränderung, die eben dazu führt, dass man so eine Mauer nicht braucht. Das ist auch nicht mehr braucht. Das ist auch der Fall in China gewesen, in der Ming-Dynastie. Die große, bekannte chinesische Mauer hat ihren Zweck etwa 1650 verloren, weil die Chinesen, die innerhalb der Mauer gelebt haben, das Territorium außerhalb der Mauer erobert haben und weil aus diesem Territorium eins oder aus diesen zwei Territorien eins wurde. Das ist also ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass man mit diesen Menschen, die außerhalb der Mauer sind, dann doch einen Modus Vivendi findet und dass man sie dann doch hereinlässt. Das ist für die römische Zeit, für den Limes dann ein Aspekt gewesen, dass die römische Kultur nach etwa 260 nach Christus ihren Glanz verloren hat und dass die Symbiose zwischen den Römern und den Germanen ja immer größer geworden ist und dass diese Mauer dann, also der Limes innerhalb Europas beziehungsweise innerhalb Süddeutschlands, kann ich jetzt sogar auf Süddeutschland beschränken, dass er dadurch seine Rolle verloren hat.
Professor Astrid Nunn, Professorin für vorderasiatische Archäologie am Lehrstuhl für Altorientalistik der Universität Würzburg und Herausgeberin des Buches Mauern als Grenzen. Vielen Dank. Wir erinnern uns, wenn Menschengruppen einander begegnen, dann beginnen sie entweder Krieg miteinander oder sie treten in einen Dialog oder sie errichten Mauern zwischen sich. Das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern ist zu fast allen Zeiten näher am Krieg als am Dialog gewesen bis heute. Und seit 14 Jahren ist es obendrein von einer 700 Kilometer langen Mauer geprägt. Einer Mauer, die in vielen Schlangenlinien zwischen Israel und dem Westjordanland verläuft und mit der Israels Regierungen ihr Land vor palästinensischen Attentätern schützen wollen, so die Begründung. Aber diese Mauer, so berichtet unser Korrespondent Thorsten Teichmann, hat auch noch andere Wirkungen, während sie ihren angeblichen Zweck bei weitem nicht immer erfüllt.
Anfang Juni in Sarona, einem Ausgehviertel von Tel Aviv. Im Café Max Brenner schießen Khalid al-Mahmara und Mohammed Musa Mahmara auf Gäste und Passanten. Polizeisprecher Mickey Rosenfeld. Kurz nach 21.30 Uhr haben Terroristen in einer Mall mit Restaurants im Zentrum von Tel Aviv das Feuer eröffnet. Sofort kamen Einheiten der Polizei zum Anschlagsort. Wir müssen leider bestätigen, dass drei Israelis bei dem Terroranschlag getötet worden sind. Ein weiteres Opfer erliegt später seinen Verletzungen. Die Attentäter werden verhaftet. Die Palästinenser stammen aus Jatta, aus einem Ort im von Israel besetzten Westjordanland. Sie seien durch eine Lücke im israelischen Sperrwall nach Israel gelangt, schreibt die Times of Israel. Minister Yuval Steinitz kündigt Konsequenzen an.
Wir haben beschlossen, dass wir so schnell wie möglich den Trennzaun entlang der Grenzlinie vervollständigen. Dieser Trennzaun ist über 700 Kilometer lang und an einigen Stellen eine bis zu 9 Meter hohe Mauer. Seit dem Jahr 2002 hat die Idee für den Sperrwall breite Unterstützung in Israel, also seit dem Höhepunkt der zweiten Intifada, dem gewaltsamen Aufstand der Palästinenser gegen die israelische Besatzung. Vater des Projekts ist der Politiker Uzi Dayan. Dieser Zaun ist ein notwendiges Projekt. Er ist notwendig, um Sicherheit gegen den Terror zu geben. Das ist keine Mauer, die Leute trennt, die Demokratie wollen. Das ist eine Mauer, die Terroristen daran hindert, hierher zu kommen und Menschen zu töten. Was Dayan nicht sagt: Die Sperrenlage schneidet teilweise tief ins Westjordanland ein. Israel orientiert sich an seinen Siedlungen und nicht am Verlauf der Waffenstillstandslinie von 1967. Das heißt, palästinensische Familien verlieren Zugang zu ihren Feldern. Dörfer sind zerschnitten, die Bewegungsfreiheit wird von Israel kontrolliert. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte die israelische Regierung deshalb aufgefordert, die Mauer wieder abzureißen. Das lehnt Israel ab, mit Hinweis auf die eigene Sicherheit. Politiker der Regierung Netanyahu verweisen auf Berichte, wonach die Zahl der Selbstmordattentate seit Bau des Sperrwalls zurückgegangen ist. Und noch etwas ist passiert: Die Menschen sehen sich nicht mehr. Palästinenser erleben Israelis nur noch als Soldaten am Checkpoint. Und Israelis haben keine Ahnung, was Besatzung für Palästinenser bedeutet.
I think it's very important talking about walls. That we're talking about a traumatized people.
Wenn wir über Mauern sprechen, ist es wichtig zu sagen, dass wir über eine traumatisierte Bevölkerung sprechen. Und es ist sehr einfach für Politiker, mit dieser Angst zu spielen, die Menschen zu überzeugen, dass die Mauer wichtig ist, dass Frieden nicht möglich ist. Das sagt Ruti Atzmon. Sie arbeitet für die Hilfsorganisation Windows, also Fenster. Atzmon gehört damit zu einer kleinen Gruppe von Israelis und Palästinensern, die versuchen, trotz aller Hindernisse im Gespräch zu bleiben. Die Politik, die Gewalt und der Sperrwall machen ihre Arbeit sehr aufwendig. Die Organisation ist deshalb auf internationale Hilfe angewiesen.
Unser Nahostkorrespondent Thorsten Teichmann über die 700 Kilometer lange Mauer, mit der die israelische Regierung ihr Land vom palästinensischen Westjordanland abgrenzt. Ihr bleibt draußen von Menschen und Mauern. Der Tag in HR2 Kultur. Der französische Soziologe Didier Eribon ist rausgegangen aus seiner Heimatstadt Reims, aus dem Arbeitermilieu, in dem er aufgewachsen ist. Er hat es geschafft, reinzukommen ins elitäre Milieu der Hauptstadt Paris. Aber wie weit ist er auch gedanklich dort eingekommen und wie weit raus aus dem Milieu seiner Herkunft? Mit diesen Fragen setzt er sich auseinander in seinem Buch Rückkehr nach Reims.
Sicher, ich blieb der Welt meiner Jugend insofern treu, als ich nie so weit ging, die Wertvorstellungen der dominierenden Klasse vollständig zu übernehmen. Es war mir immer unangenehm und manchmal verspürte ich sogar Hass, wenn in meinem Umfeld verächtlich oder respektlos vom gemeinen Volk mitsamt seiner Verhaltensweisen und Lebensformen gesprochen wurde. Aus diesem Volk kam ich ja schließlich. Unvermittelten Hass empfand ich auch gegenüber der Feindseligkeit, die sozialen Bewegungen, Streiks, Demonstrationen und anderen Formen gesellschaftlichen Widerstands aus dem Lager der Reichen und Arrivierten entgegenschlägt. Manche Klassenreflexe bleiben einfach. Trotz aller Bemühungen, trotz allem Willen zur Selbstveränderung, der einen das Herkunftsmilieu abstreifen lässt. Und wenn es mir doch im alltäglichen Leben mehr als einmal passierte, dass ich mich zu vorschnellen oder abschätzigen Ansichten oder Urteilen hinreißen ließ, denen eine, man muss sie so nennen, klassenrassistische Welt- oder Fremdwahrnehmung zugrunde lag, dann erging es mir dabei doch meistens wie Paul Nizans Romanfigur Antoine Bloyer, die er seinem Vater, einem ins Bürgertum aufgestiegenen Arbeiter, nachempfunden hat. Abwertende Urteile über die Arbeiterklasse, geäußert von Menschen aus einem neuen, zu seinem eigenen gewordenen sozialen Umfeld, treffen ihn, als seien sie nicht nur gegen sein ehemaliges Milieu, sondern auch gegen ihn selbst gerichtet. Wie konnte er ihr Urteil teilen, ohne endgültig seine eigene Jugend zu verraten? Jedes Mal, wenn ich mich abschätzigen Urteilen angeschlossen und damit meine Kindheit verraten hatte, breitete sich ein dumpfes, schlechtes Gewissen in mir aus.
Der französische Soziologe Didier Eribon über Mauern, die nicht dadurch verschwinden, dass es einem gelingt, sie zu überklettern. Später noch mehr aus seinem Buch Rückkehr nach Reims. Einen Vorteil immerhin hat Didier Eribon gegenüber den meisten anderen aus seinem früheren und seinem späteren Milieu. Er geht in beiden Milieus ein und aus. Während viele Menschen, womöglich die meisten in der Regel, wenig bis nichts davon mitbekommen, was außerhalb ihres Milieus vorgeht und was dementsprechend andere Menschen bewegt. Im und durch das Internet könnte das anders sein, sollte man meinen, aber unser Multimedia-Redakteur Udo Langenohl sagt, dass das Netz an vielen Stellen ein Netz der Mauern ist.
Als es losging mit diesem Internet, da waren die Macher der ersten Stunde zutiefst beseelt und geleitet von dem Gedanken, sich und der Menschheit einen ganz großen Gefallen zu tun. Eine Plattform zu schaffen, die allen und jedem weltweit jederzeit den Zugriff auf alle frei verfügbaren Informationen der Menschheit verschafft. Ein hehres Ziel. Von humanistischen Überzeugungen ebenso geleitet wie von anarchischen und der tiefen Ablehnung gegen kommerzielle Übergriffe und politische Einflussnahme. Ja, da wurde die erste Mauer errichtet, noch klein zwar und mit schlechtem Zement verfugt, aber politisch korrekt, immerhin. Die Flausen wurden der Anarchotruppe aber ziemlich schnell ausgetrieben. Das Netz wurde vom Kommerz fixer gekapert, als die Nerds in ihre Tastaturen tippen konnten. Die erste Welle der Kommerzialisierung schwemmte sie davon und als die sozialen Netzwerke auf den Plan traten, da war es auch um den letzten Rest nonkonformistischen Freisinns geschehen. Die intellektuelle Mauer um das freie Internet zerfiel zu Staub, zertreten von Dollar, Pfund und Euro. Der nächste Paradigmenwechsel fand statt, als das Netz vom reinen eindimensionalen Medium zum mehrdimensionalen wurde, als die Inhalte eben nicht mehr nur konsumiert, sondern auch selbst gemacht wurden. Das stützt die Gruppendynamik. Denn wer im Netz nach Themen und Gleichgesinnten sucht, die in das vorgestanzte Weltbild passen, wird schneller fündig denn je. Die Zahl der Foren und Facebook-Gruppen, der Telegram-Bots und Politblogs, die auch die abseitigsten Weltanschauungen bündeln, ist Legion. Diese Bots dichten die Gruppe nach außen ab, ein virtueller Roboter macht den Job, verschließt die Gruppe selbsttätig, wie praktisch. Diese Plattformen haben etwas gemeinsam. Je schräger das Weltbild, je radikaler die Positionen, je absonderlicher der Themenkreis, desto enger ist das soziale Miteinander, der gruppendynamische Prozess, der die Teilnehmer zusammenhält und zusammenschweißt. Hier beginnt das Netz der Mauern, die in den Köpfen ihren Ausgang nehmen und sich in den Foren und Blogs manifestieren und gefestigt werden. Abschottung nach außen, das Hochziehen von Mauern gegen die Welt da draußen, gegen Fakten, ist immanent. Im Blog, im Forum, in der Facebook-Gruppe wird ausschließlich das bedient und konsumiert, was ins unumstößliche und vorgefertigte Weltbild der Gruppenmitglieder passt. Das ist freilich kein Phänomen, das erst durch das Netz zum Leben erweckt wurde. Abschottung ist prägend für gruppendynamische Prozesse. Das Hochziehen von Mauern gegen Meinungen und Fakten von außen war auch schon in Vornetzzeiten ein prägendes Element autoritären und reaktionären Handelns. Aber nie war es einfacher als heute, sich als Mitglied einer abgeschotteten Gruppe zu outen und vor allem Gleichgesinnte über alle Grenzen hinweg zu finden, um sich auszutauschen. Das Netz befördert geradezu solches Tun, denn es liegt am Nutzer selbst, die Filter zu setzen, die das Gewünschte durchlassen und das Unerwünschte ausblenden. Tunnelkommunikation in der Erlebensblase, Fakten? Nein, danke. Technische Features ersetzen den Einsatz von Hirnschmalz, der Horizont engt sich zusehends ein, der Fokus wird immer schmaler. Es wird gemauert, was die Bits und Bytes halten, auf Firewall komm raus. Praktischer Nebeneffekt, die Maurertätigkeit hat sich längst emanzipiert, hat den Irrwitz der Gruppendynamik verlassen und sich staatlich gelenkt etabliert. Die chinesische Netzmauer übertrifft die in den Köpfen um etliche Stockwerke, aber das ist eine andere Geschichte.
Udo Langenohl über das Internet, das auch ein Netz von Mauern ist, die in den Köpfen ihren Ausgang nehmen und in den Foren und Blogs gefestigt werden. Professor Armin Nassee, Lehrstuhlinhaber am Institut für Soziologie der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Gilt das, was wir gerade über die virtuelle Welt gehört haben, nicht erst recht für die reale Welt, nur dass es da statt Foren und Blogs unsere alltägliche Umgebung, unser Milieu ist, dass wir mit Leuten sprechen, eben fast nur, die ähnlich sozialisiert sind wie wir, die ähnlich denken und fühlen, dass es Milieus gibt, die so gut wie nie aufeinandertreffen?
Ja, in der Tat. Also sonst wären es ja gar keine Milieus. Also dieses Milieu wäre ja gewissermaßen der Nahraum, den man von einem fernen Raum unterscheidet. Und da haben wir es natürlich mit Mauern, wenn auch bisweilen Mauer als metaphorischem Sprachgebrauch zu tun. Nur die interessante Frage wäre ja, kann man sich überhaupt eine Gesellschaft vorstellen ohne diese Grenzen? Also wir leben natürlich immer in Räumen, in denen wir letztlich nicht für alle erreichbar sind und auch nicht die ganze Welt ist für uns erreichbar. Sondern das ist eine interessante Frage, wie man diese Räume tatsächlich managt. Das heißt, wie stark man in diesem, wie es gerade in dem Beitrag hieß, Tunnelblick bleibt und wie weit man dann offen ist. Aber ganz ohne Grenzen wird es nicht gehen.
Aber es würde ja darum gehen, diese Grenze vielleicht in Form eines Zauns über den hinüber und durch den man hindurchschauen kann, aber eben nicht in Form einer Mauer, die sozusagen die Sicht auf beiden Seiten behindert, wie ich am Anfang der Sendung gesagt habe. Was müsste denn geschehen, damit wir solche Grenzen haben und nicht eben die dicken Mauern, von denen es offenbar immer mehr gibt in unserer Gesellschaft?
Vielleicht ist der Zaun manchmal viel subtiler, weil man dann auch noch durchgucken kann und dann sieht, wo man nicht hinkommt. Aber also ernsthaft gesprochen, naja, ich meine, die Mauer ist ja inzwischen nicht nur eine Metapher, sondern sie wird ja tatsächlich unmittelbar verwendet, um nicht nur zu demonstrieren, dass man nicht von hier nach dort kommt, sondern gleichzeitig auch ein sehr deutliches Zeichen hinzustellen, dass es eine Grenze gibt, die man nicht überschreiten darf. Also in München gibt es jetzt etwa den Plan, eine Mauer in Neuperlach zu bauen zwischen einem Wohngebiet und einem Flüchtlingsheim. Das wurde dort entsprechend durchgesetzt aus Angst davor, dass Flüchtlinge womöglich in dieses Wohngebiet hineinkommen. Und es ist nicht nur die Funktion, dass sie da nicht hinkommen, sondern die Mauer hat gleichzeitig auch noch die Funktion zu zeigen, dass es sich um zwei unterschiedliche Welten handelt. Man kann das manchmal in Wohnquartieren sehen, wo also um Gärten herum geradezu mauerartiger Bewuchs stattfindet, damit man um Gottes Willen nicht reingucken kann und sich dann womöglich Fantasien machen kann, was denn jenseits der Mauer tatsächlich stattfindet.
Ganz ähnlich geht das ja in politischen Debatten zu und das macht es zum Teil auch problematisch. Es geht da um das Dilemma, sich einerseits abgrenzen zu wollen, zum Beispiel von Parteien mit extremen Positionen, andererseits aber die Sorgen ernst zu nehmen, die die Anhänger dieser Parteien haben. Wie lässt sich denn diese schwierige Gratwanderung bewältigen?
Na, man könnte ja sagen, dass moderne, komplexe Gesellschaften, die auch noch ein demokratisches politisches System haben, mit sehr viel Unterschiedlichem umgehen müssen. Und dann wird man feststellen, dass die Mauern innerhalb unserer Gesellschaft viel stärker sind, als wir das bisweilen wahrnehmen. Also wenn Sie etwa daran denken, was für Kleinigkeiten passieren müssen, dass so etwas wie ein Alltagsrassismus entsteht. Rassismus ist eigentlich eine Mauer. Das heißt, ich rede eigentlich nur mit denen, die mir ähnlich sind und mit den anderen rede ich erst gar nicht. Vielleicht ist es sogar noch demütigender, wenn gar keine sagen wir mal, physische Mauer da ist, sondern dass nur eine soziale Mauer ist. Wir wissen natürlich, dass wir Menschen, die aus unserem eigenen Milieu kommen, attraktiver finden, mit denen eher reden. Wir wissen, wie schwer es ist, von einem Milieu ins andere, vor allem nach oben zu wechseln. Das heißt, sozialer Aufstieg hat immer etwas mit Mauern zu tun. Und wir reden von gläsernen Decken, wenn es darum geht, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft womöglich nicht in Positionen kommen, für die sie eigentlich die Kompetenz hätten. Also überall haben wir es eigentlich mit Grenzen zu tun, deren Perfidie eigentlich darin besteht, dass sie eben nicht aus Ziegelsteinen sind, aber trotzdem sehr undurchlässig.
Und auch nachhaltig undurchlässig.
Bisweilen nachhaltig undurchlässig, wobei man sagen muss, wenn man sich so die Geschichte moderner Gesellschaften anguckt, dann sind die natürlich viel durchlässiger geworden, als das vor Jahrzehnten noch der Fall war. Also wenn Sie etwa an den durchaus erfolgreichen sozialen Aufstieg denken, der in den 1970er und 80er Jahren in der Bundesrepublik dann ja doch durchaus organisiert wurde und möglich war, aber gleichzeitig in Krisensituationen diese Mauer dann viel schneller wieder da sind, als man so denkt.
Professor Armin Nassee, Lehrstuhlinhaber am Institut für Soziologie der Ludwigs-Maximilians-Universität München. München. Vielen Dank. Kehren wir nochmal zu Didier Eribon zurück, dem französischen Soziologen, und zu seinem Buch Rückkehr nach Reims. Er erzählt darin über seine Familie, eine Familie im Arbeitermilieu, und von seinem Vater, der inzwischen den Front National wählt, aber früher ein Kommunist war. Und an diese Zeit erinnert sich Didier Eribon zurück.
Für meine Familie teilte sich die Welt in zwei Lager. Entweder man war für die Arbeiter oder man war gegen sie. Entweder man verteidigte die Arbeiter oder man tat nichts für sie. Wie oft habe ich solche Sätze hören dürfen, in denen sich das Wahrnehmungsmuster der Politik und zugleich die politische Handlungsorientierung ausdrückten. Auf der einen Seite das Wir und das mit uns, auf der anderen das Sie und das gegen uns. Wer erfüllt heute die Funktion, die damals die Partei innehatte? Von wem dürfen sich die Ausgebeuteten und Schutzlosen heute vertreten und verstanden fühlen? An wen wenden und auf wen stützen sie sich, um politisch und kulturell zu existieren, um Stolz und Selbstachtung zu empfinden, weil sie sich legitim, da von einer Machtinstanz legitimiert fühlen? Oder ganz schlicht, wer trägt der Tatsache Rechnung, dass sie existieren, dass sie leben, dass sie etwas denken und wollen? Wenn mein Vater Nachrichten schaute, brachten seine Kommentare und Witze seine allergische Abneigung gegen Rechte und Rechtsextreme zum Ausdruck. Später fühlte er sich beleidigt und angegriffen von der Art, wie Valéry Giscard d'Estaing sein großbürgerliches Ethos, seine affektierten Gesten und grotesken Redeweisen in die französischen Wohnzimmer trug. Auch die Journalisten und Moderatoren politischer Sendungen beschimpfte er, und er freute sich diebisch, wenn jemand, den er als Sprachrohr seiner eigenen Gedanken und Gefühle ansah, dieser oder jener stalinistische Apparatschik mit Arbeiterakzent, die Spielregeln der Medienmacht auf eine Weise durchbrach, die man heute, wo die Unterwerfung der Politiker und fast aller Intellektueller quasi total geworden ist, gar nicht mehr kennt, indem er auf das typische entpolitisierte Geplänkel einfach nicht mehr antwortete und stattdessen die tatsächlichen Probleme der Arbeiter ansprach, womit er all jene würdigte, die bei solchen Gelegenheiten niemals sprechen und deren Existenz aus dem Feld der legitimen Politik systematisch ausgeschlossen wird.
Ihr bleibt draußen von Menschen und Mauern, der Tag in HR2 Kultur. Der Journalist Gerhard Matzig hat gestern am 27. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, Mauern können so zivil und heimatlich bergend sein, wie militant und wehrhaft. Eine Mauer hat immer zwei Seiten, in jeder Hinsicht. Beide Funktionen zugleich, bergend nach innen, wehrhaft nach außen, erfüllen die Mauern rund um die sogenannten Gated Communities. Das sind geschlossene und bewachte Wohnanlagen, wobei das Spektrum von einzelnen bewachten Apartmenthäusern bis hin zu ganzen Siedlungen mit eigener Infrastruktur reicht. Manchmal steckt dahinter das Bedürfnis reicher Bewohner, sich von ärmeren sozialen Schichten abzugrenzen. In Rio de Janeiro zum Beispiel gibt's Mauern zwischen den Favelas und den wohlhabenden Vierteln. Aber oft ist es auch die Angst vor Kriminalität, die viele Menschen dazu bringt, in Gated Communities zu ziehen. Zum Beispiel in Südafrika, wo unsere Korrespondentin Jana Gent lebt und arbeitet.
Alarmanlagen sind Alltag in Johannesburg. Die Kriminalität sorgt dafür, dass Menschen gewissermaßen aufrüsten. Als mein Sohn im Alter von 4 Jahren zum ersten Mal nach Johannesburg kam und wir durch die Stadt fuhren, da staunte er über den riesengroßen Zoo. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass er hohe Mauern und Elektrozäune nur von Raubtierkäfigen kannte. In Südafrika ist das aber normal. Daniela hat ein Schlüsselbund, das manchen Pförtner erblassen lassen würde. Wenn ich nach Hause komme, öffne ich erst das Sicherheitstor. Dann folgen das Garagentor und 2 Sicherheitstüren, um ins Haus zu kommen. Fakt ist, man sperrt sich selbst ein, um sich sicher zu fühlen. Fenster sind vergittert. Die Mauern um ganz normale Häuser sind im Schnitt 3 Meter hoch. Obendrauf gibt es zusätzlich Stacheldraht oder Elektrozaun. Auch Sicherheitsdienste sind gefragt. In eingezäunten Wohnvierteln gehören sie dazu. Gated Communities heißen in Südafrika eher Complex oder Estate. Das sind in der Regel ein paar abgeschirmte Wohnblocks. Lebo gehört zur Mittelschicht und wohnt in einem solchen Areal, das von einer Mauer umgeben ist.
It feels much safer.
Das fühlt sich viel sicherer an, ungefährlich. Es gibt einfach Leute, denen man nicht trauen kann. Da müssen wir uns schützen.
Like to be more protected.
Mehr will sie gar nicht sagen. Im Grunde kennt jeder jemanden, dem schon einmal etwas passiert ist. Autodiebstähle, Einbrüche, Überfälle. Da wundert es nicht, dass riesige neue Wohnviertel aus dem Boden gestampft werden. Der Waterfall Estate im Norden Johannesburgs zum Beispiel ist nicht einmal ein Stadtteil, aber dort werden bald 75.000 Menschen leben. Mit allem drum und dran. Und natürlich sicher. Soziologen finden das fragwürdig. Sie bemängeln, dass die Gesellschaft dadurch immer mehr geteilt wird. Yusuf Patel war früher Chef der Baubehörde in Südafrika. Die Herausforderung, und wir sprechen ohnehin schon über eine sehr zersplitterte Stadt, ist die Ungleichheit, diese Lücke zwischen Reich und Arm. Diese Gated Communities kommen nur für Menschen in Frage, die extrem viel Geld verdienen. Das führt dazu, dass sich diese Menschen dort, wo sie wohnen, isolieren. Man ist unter sich, aber nicht allein, wie in einem Paralleluniversum. 10.000 Wohneinheiten entstehen derzeit in Stein City bei Johannesburg, Apartments und Häuser. Topmodern, wunderbar durchdesignt, natürlich auch hochtechnisch abgeriegelt. Überwachungskameras, Infrarotdetektoren und Zufahrten mit elektronischer Kennzeichenkontrolle vermitteln Sicherheit. Und man muss auch gar nicht mal raus. Innerhalb der Mauern gibt es Kindergärten, Schulen, Parks, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, aber auch Krankenhäuser, Skateboardparks und sogar einen 18-Loch-Golfplatz.
Man sperrt sich ein, um sich sicherer zu fühlen. Man installiert Überwachungskameras und Infrarotdetektoren und die Lücke zwischen Arm und Reich wird dadurch überdeutlich. All das haben wir im Bericht von Jana Gent über Gated Communities, bewachte Wohnanlagen in Südafrika, gehört. Aber man könnte alle diese Sätze auch über die Europäische Union sagen, über deren Versuche, ihre Außengrenzen zu schützen. Professor Klaus Leggewie, Politikwissenschaftler, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und außerdem Autor des Buches Anti-Europäer. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist die EU auf dem Weg, eine Gated Community zu werden?
In gewisser Weise ist das so. Die Grenzen, die wir in den Anfang der 50er Jahre niedergerissen haben und die Grenzkontrollen, die aufgehoben wurden, denen wird misstraut, weil sie nicht nur Transitwege sind für Touristen, für den Wirtschaftsverkehr, sondern weil sie eben in der Tat auch Routen sind für Flüchtlinge, denen man misstraut. Grenzen haben ihr Gutes, weil sie schützen Intimität, sie erwecken den Eindruck auch von Sicherheit. Grenzen haben auch eine kulturelle Bedeutung. Hochgezogene Mauern können eben diese Bedeutung sehr stark in eine bestimmte Richtung radikalisieren, nämlich Abschottung, Ausschließung von etwas. Dass wir so viele Mauern in Europa wieder haben, liegt daran, dass die Mechanismen europäischer Solidarität versagen, dass es nicht gelungen ist, den Ansatz, den die Bundesrepublik Deutschland versucht hat, also sich humanitär und solidarisch gegenüber an Leib und Leben bedrohten Menschen zu verhalten, zu einer Maxime der EU zu machen. Und dann sind solche Mauern, die hochgezogen werden, die sind dann eigentlich Ausdruck einer Flucht nach vorn, eines Fehlens von einer gemeinsamen Politik. Das sind Panikreaktionen, die das Problem nicht etwa erleichtern, sondern noch erschweren.
Wobei viele Politiker in Europa ja darauf hinweisen, dass die Binnengrenzen nur dann durchlässig sein können, wenn die Außengrenzen gut geschützt sind. Und im Moment hat man den Eindruck in der EU, man versucht sozusagen beide Grenzen zu verstärken, die nach außen und die zwischen den einzelnen Nationalstaaten, oder?
Ja, die Problematik der Ober- oder Höchstgrenzen, die verschärft sich natürlich dadurch, dass sie illusionär sind. Wenn also Politiker wie Orbán oder Seehofer solche Höchstgrenzen verlangen, dann ist das ein nachvollziehbarer Schritt, der die Legitimation der Flüchtlingspolitik erhöhen soll. Aber sie ignoriert gewissermaßen die internationale Lage. Sie ignoriert, dass die Globalisierung, die ökonomisch und finanziell ja allen genützt hat, oder nicht allen, aber vielen, dass die keine Einbahnstraße war und dass in Notlagen, in die wir teilweise selbst die Flüchtlinge in Afrika, im Mittleren Osten mit hineinversetzt haben, solche Obergrenzen zwar ein kleines Vademekum sind für die Einheimischen hier auf der Insel der Seligen, aber dass sie natürlich die Problematik globaler Ungerechtigkeit, der globalen Fluchtursachen, die oft genug auch mit der Politik der kapitalistischen Länder zu tun hat, dass sie die ignoriert. Also Globalisierung ist keine Einbahnstraße.
In Ihrem Buch Anti-Europäer beschäftigen Sie sich mit politischen Kräften, die diesen Rückzug auf das Nationalstaatliche, was wir in Europa beobachten, ja nochmal verstärken, die, wie es in der Inhaltsangabe Ihres Buches heißt, die Festung Europa schleifen wollen. Welche Kräfte sind das denn in Ihren Augen vor allem?
Also wir haben einen sehr bedrohlichen inneren Feind, das ist die identitäre Politik der völkisch-autoritären Nationalisten. Die identitäre Reaktion, auch die, die nicht mit Gewalt vorgeht, hat das Ideal einer ethnischen Homogenität Europas, auch einer religiösen Homogenität. Das christliche Abendland soll sich abschotten gegen Immigranten, insbesondere aus der islamisch-arabischen Welt. Das ist eine im Moment stärker werdende völkisch-autoritäre Reaktion, die wir eigentlich auch überall erleben und die nun auch politisch manifest wird. Auch Donald Trump kann man hier einordnen. Es gibt andere, die von außen kommen. Ich denke, dass die Absichten der Russischen Föderation und der Machtgruppe um Putin herum nicht besonders friedlich sind. Und der dritte und gefährlichste Gegner ist natürlich der islamistische Dschihad, der mit Terroranschlägen in Europa agiert. Und das, was diese Gruppen, die sich ja im Grunde genommen alle Spinnefeind sind, eint, ist eigentlich der Versuch, ethnisch, nationale, auch religiöse Homogenitäten wieder zu schaffen. Also entweder große Imperien, das Kalifat, das christliche Abendland, die eurasische Autokratie zu schaffen und hier eben tatsächlich klare Grenzen zu ziehen zwischen den Kulturen, zwischen den Zivilisationen. Und was eben auch eint, ist, dass die Islamisten sehr stark auf die Zunahme der Islamophobie setzen, weil das die Muslime unter Loyalitätszwang setzt und dass wiederum die Islamophoben von den Anschlägen profitieren, weil die das Unsicherheitsgefühl in Europa stärken.
Also da werden, wie Sie sagen, ja, da werden, wie Sie sagen, Grenzen gezogen zwischen Zivilisationen. Nun kann jede Mauer, die man baut, auch wieder eingerissen werden. Das steht zum Beispiel auf der Mauer zwischen Israel und dem Westjordanland, über die wir in dieser Sendung auch schon geredet haben. Wie könnte man denn die Mauern einreißen, die innerhalb der EU offenbar immer höher gezogen werden? Also jetzt nicht nur die materiellen Mauern, über die wir am Anfang gesprochen haben, sondern gerade auch diese geistigen Mauern, die da entstehen.
Ich glaube, dass wir am stärksten die Mauern erleben im Moment in dem Bereich der politischen Öffentlichkeit. Wir haben ja erlebt, anlässlich der amerikanischen Wahl, dass zwischen, wenn man so will, der liberalen und der linksliberalen Welt und der Welt, die eben sich zu Trump bekannt hat, keine Kommunikation mehr herrscht. Also die Wirklichkeit eigentlich eine abgeschottete ist. Und dasselbe gilt natürlich im verstärkten Maße für die Anhängerinnen und Anhänger Trumps. Also die Problematik ist, dass insbesondere über digitale Medien, in sogenannten sozialen Medien, eigentlich diese Abschottung virtuell sehr viel größer noch ist als in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig erleben wir aber, und das Beispiel der Gated Communities ist das Beste dafür, dass Städte, dass urbane Kontexte immer weniger öffentliche Räume haben, in denen sich tatsächlich Menschen begegnen. Das heißt, das Wesen, was der Großstadt, das ja einmal Fremde immer in einen dauernden Kontakt gesetzt hat, das ist eigentlich auf den Kopf gestellt. Und in der digitalen Welt, die ja eigentlich eine, die offenste, virtuellste und freieste ist, die eben keine Mauern, die keine Grenzen eigentlich kennt, sind diese Grenzen virtuell umso höher aufgerichtet.
Ja, und wie beseitigt man sie, Herr Professor Legewi? Wie beseitigt man diese Grenzen?
Man schafft wieder öffentliche Räume. Die Städte müssen wieder viel stärker zu öffentlichen Räumen werden. Man diskutiert zwischen den politischen Gegnern, man diskutiert über die kulturellen Grenzen hinweg, man vermischt Milieus, zum Beispiel in Schulen, zum Beispiel in öffentlichen Einrichtungen. Man spricht auch mit Leuten, die nicht unbedingt von vornherein der eigenen Meinung zuneigen und dergleichen mehr. Man klärt auf über die zunehmende Problematik von Grenzen und man muss den Dialog wieder eben suchen. Im Moment ist die politische Prämie darauf, sich dem Dialog mit dem Gegner, den viele auch als Feind bezeichnen oder betrachten, zu verweigern und in der eigenen Glückseligkeit, ja, sich mit der eigenen Glückseligkeit zu begnügen.
Professor Klaus Legewi, Politikwissenschaftler, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Autor des Buches Anti-Europäer. Vielen Dank. Ihr bleibt draußen von Menschen und Mauern. Das war der Tag in HR2 Kultur. Ich heiße Oliver Glab und in welcher Hinsicht Sie sich auch immer drinnen oder draußen fühlen mögen, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.